Schau nach vorne, ein Podcast für Männer, die an Prostatakrebs erkrankt sind, für deren Partnerinnen oder Partner und alle, die das Thema interessiert. Der Podcast Schau nach vorne ist eine Initiative von Recordati Pharma.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast über das Leben mit und nach Prostatakrebs. Ich bin Dr. Angela Griegelert, Psychologin und Psychoonkologin, das heißt Fachfrau für die Seele nach der Diagnose Krebs. In unserem Talk spreche ich mit Männern darüber, was diese Diagnose für sie und ihre Partnerinnen bedeutet und wie sie die Krebstherapie bewältigt haben. Gemeinsam wollen wir der Frage nachgehen, wie ein gutes Leben nach der Krankheit aussehen kann. Heute treffe ich im Studio zwei Männer, die im deutschen Handball Geschichte geschrieben haben. Sie waren Nationalspieler, Pokalsieger und Olympiasieger und das meist Seite an Seite. Denn Uli und Michael Roth sind nicht nur Handballlegenden, sondern auch eineiige Zwillingsbrüder. Nach ihren beeindruckenden Sportkarrieren haben sie ein erfolgreiches und intensives Leben als Unternehmer und Trainer geführt. Sie haben viel gefeiert, sind gereist, haben Familien gegründet. Das waren goldene Jahre und es sah aus, als wären die beiden Glückskinder, geboren unter einem besonders guten Stern. Im Alter von 47 Jahren fiel jedoch ein Schatten auf ihr Leben. Beide traf die Diagnose Prostatakrebs fast zeitgleich. Sie entschieden sich damals, ihre Diagnose öffentlich zu machen und haben in den Jahren danach nicht nur über ihre Krebstherapie, sondern auch über deren Folgen sehr offen gesprochen. Ihre Prominenz haben sie genutzt, um sich für die Gesundheit von Männern und für das Thema Vorsorgeuntersuchung der Prostata einzusetzen. Mit ihren Auftritten und mit zwei Büchern haben sie viele Männer zur Krebsvorsorge animiert und damit sicher auch Leben gerettet. Uli und Michael Roth sind nicht nur ehemals Betroffene von Prostatakrebs, sondern mittlerweile auch einflussreiche Krebsaktivisten. Es ist mir eine Ehre, sie persönlich kennenzulernen. Ich begrüße euch ganz herzlich bei diesem Talk, Uli und Michael.
Schönen guten Tag, servus. Ja.
Uli, Michael, ihr habt im deutschen Handball Geschichte geschrieben, das muss man schon sagen. Ihr wart Nationalspieler, Pokal- und Olympiasieger und das Ganze meist Seite an Seite. Nach dem Ende einer sehr beeindruckenden Sportlerkarriere habt ihr in ein erfolgreiches und wie mir scheint auch sehr erfülltes Leben gefunden. Als Unternehmer und Trainer, ihr wart Familienväter und natürlich Partner. Ihr habt, wie ich gelesen habe, viel gefeiert. Ihr wart keine Kinder von Traurigkeit, ihr seid gereist. Also das waren ja schon goldene Jahre und da konnte man damals sicher den Eindruck bekommen, die zwei, die sind doch unter einem besonders guten Stern geboren. Das sind doch einfach Glückskinder. War das damals auch euer Lebensgefühl so? Läuft?
Ja, ich denke schon. Ja. Wir waren wirklich Glückskinder. Also ich bin der Michael, der etwas Ältere, deswegen darf ich immer anfangen zu reden. 5 Minuten übrigens. Ja, wir haben alles das, was wir, bis auf die Schule, wir waren sehr schlechte Schüler, haben das dann über den Sport kompensiert, aber unsere Intention war immer, Nationalspieler im Handball zu werden und da unsere große Leidenschaft auszuführen. Und das haben wir dann wirklich beide parallel gleichzeitig gut gemacht, auch ein bisschen unterschiedliche Wege, aber trotzdem war unser Leben immer sehr, sehr positiv. Wir haben eine tolle Kindheit gehabt, tolle Geschwister, tolle Kinder, eigene Kinder. Wir haben eine tolle Familie gehabt. Und es ging dann, geht eigentlich noch bis heute so, nur es war halt dann mal ein ganz kleiner Zwischenfall dazwischen.
Ja, 2009 habt ihr im Alter von 47 Jahren, also in einem Alter, in dem man wirklich gar nicht damit rechnet, wahrscheinlich noch dazu als kerngesunder, sportlicher Mann oder Männer, da habt ihr fast zeitgleich Krebs der Prostata bekommen. Das muss ja ein unglaublicher Einschnitt gewesen sein für euch beide. Was hat diese Vollbremsung des Lebens damals für euch bedeutet?
Ja, es war schon ein Schock und auch ein Trauma, das glaube ich alle erfahren, die eine Krebsdiagnose bekommen. Das haben wir jetzt in unserer Arbeit ja festgestellt, also, weil wir wahnsinnig viel mit Patienten reden, die natürlich von Krebs dann betroffen sind, dass man erstmal natürlich in ein Loch fällt, dass man in einen Tunnel reinfährt, wo man erstmal gar kein Licht sieht. Auch das haben wir durchlebt. Wir haben es auf die Art und Weise erlebt, dass mein Zwillingsbruder ja die Schockdiagnose hatte von 0 auf 100. Und mir dann als eineiger Zwillingsbruder klar war, ich werde es auch bekommen, weil wir alles gemeinsam durchlebt hatten an Krankheiten schon von Kind an. Vielleicht nicht so schnell, das war dann für mich die Überraschung, aber dass ich es haben könnte, dann später war klar. Und er hat damals mich angerufen und hat gesagt, du, bei mir stimmt irgendwas nicht an meinem PSA-Wert und meine Prostata. mein Arzt vermutet, dass es Krebs sein könnte. Ne? Und das war so das erste Mal, dass wir mit der Krankheit so in Kontakt kamen. Dann kam eben die genaue Diagnose. Und dann habe ich ihm damals gesagt, erstmal habe ich es gar nicht so für mich wahrgenommen, weil ich habe, naja, irgendwie, das geht schon irgendwie weiter und keine Ahnung. Aber er ist am gleichen Abend dann zu seiner Mannschaft, er war Bundesliga-Trainer vom TV Großwallstadt und hat seiner Mannschaft am gleichen Tag der Diagnose mitgeteilt, dass er kein Trainer mehr sein will und kann, weil er sich jetzt erst um sich selbst kümmern muss und niemand anders motivieren kann. Und da ist mir bewusst geworden, wie schlimm es ihn getroffen hat und ich die Wahrnehmung gar nicht so hatte. Und ich war damals in Kitzbühel 4 Tage zum Kurzurlaub, habe ihn dann sofort zu mir geholt. Da haben wir das ganz intensive 4 Tage verlebt in meinem Zimmer, haben auch zusammen da geschlafen und haben uns mit der Thematik auseinandergesetzt und haben uns einen Fahrplan gemacht. Und das ist auch ein guter Erfahrungswert, den wir heute weitergeben können, dass man es annimmt, nicht die Nerven verliert und verzweifelt, sondern erstmal versucht, einen positiven Blick nach vorne zu entwickeln.
Mhm. Eure Diagnose, die fiel ja damals schon in eine Zeit, in der sich in der Behandlung des Prostatakrebses endlich anfing, was zu tun. Ihr habt die Krankheit auch überlebt. Ihr seid 15 Jahre ohne Metastasen und damit kann man sagen, ihr geltet als geheilt. Und das so formulieren zu können, ist ja was enorm Kostbares. Heilung ist ja ein Begriff, mit dem man in der Onkologie leider sehr zurückhaltend umgehen muss. Das heißt, ihr gehört zu einer wachsenden Gruppe von sogenannten Langzeitüberlebenden. Long-Term Survivorship heißt es ja heutzutage. Und das Glück darüber habt ihr in eurem zweiten Buch mit dem Titel Hurra, dass wir noch leben zum Ausdruck gebracht. Erzählt doch mal, wie geht's euch gesundheitlich und seelisch heute, 15 Jahre nach der Diagnose? Michael.
Ja, wir hatten damals, erstmal sind wir Sportler, ja. Sportler haben so eine Grundüberlebenstendenz, ja. Die war natürlich auch so, dass man viel mit Ärzten zu tun hat, wenn man Sportler ist, dass man grundsätzlich in seinen Körper vielleicht mehr reinhört, wie als ein Normalsterblicher. Das hat uns natürlich geholfen, damals auch keine Angst zu haben vor Ärzten, vor Operationen, sondern so ein bisschen eine Strategie zu entwickeln, wie Uli es gerade gesagt hat, wie kriegen wir das hin? Mir war nur klar, mein Krebs muss so schnell wie es geht raus. Also den Tumor will ich nicht in meinem Körper haben, das war so meine erste Intention im Kopf, der muss weg, der hat da nichts zu suchen. Und so schneller wie er wegkommt, umso besser ist die Heilungschance. Und weil wir beide heute noch hier sitzen, ist ja auch der Fall, dass wir sehr vorsorglich oder sehr fürsorglich mit der Vorsorge umgegangen sind. Wir waren also regelmäßig bei der Vorsorge. Das ist natürlich der Hauptgrund auch unserer jetzigen Arbeit, dass wir immer jüngere Männer auch dazu bewegen wollen, dass sie zur Vorsorge gehen, weil es einfach wichtig ist, dass der Krebs früh erkannt wird. Dann ist er gut heilbar. Jetzt sind über 15 Jahre jetzt, heute noch bessere Operationstechniken, noch besser, dass die Diagnose zu stellen. Und uns geht's heute sehr gut, deswegen haben wir auch tatsächlich das Buch geschrieben, Hurra, dass wir noch leben, weil wir glücklich waren, dass wir das überlebt haben. Und es gibt viele Männer, bei denen es auch nicht so gut gelaufen ist wie bei uns. Das erfahren wir auch in Selbsthilfegruppen, deswegen sind wir sehr dankbar, aber auch bemüht, nach wie vor Motivatoren zu sein, Männer zur Vorsorge zu bringen, dass wir Männern auch das Leben retten können.
Das seid ihr ohne Zweifel, Motivatoren. Und als Psycho-Onkologen freuen wir uns immer, wenn Überlebensgeschichten erzählt werden. Ich sage oft zu meinen Patienten, wenn sie über den Marienplatz in München gehen und über jedem Kopf würde ein Lichtchen leuchten, wo jemand Krebs überlebt hat, dann würden da ganz viele Lichtchen leuchten. Aber man hört zu wenig davon. Mhm. Ich habe ein paar Zitate aufgefischt aus euren Büchern, wo ihr gesagt habt, so Dinge wie, die Sorglosigkeit hat sich davon gemacht, wohl für immer. Oder der Krebs ist in deinem Kopf und dort bleibt er auch. Und einmal sogar, du bist und bleibst ein Krebspatient. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden das gesagt hat. Erkennt ihr die Zitate wieder? Sind die aus den Anfängen? Oder würdet ihr sagen, ein bisschen so fühlt sich schon noch an?
Für die intelligenten Zitate bin ich verantwortlich.
Okay, Uli.
Das war Spaß. Aber ja, also natürlich ändert sich nach einer Krebsdiagnose wahnsinnig viel im Kopf. Also man bleibt es, das ist zweifelsohne. Man nimmt Krebs auch anders wahr in der Öffentlichkeit. Früher als Gesunder war es so, dass man das überliest oder übergeht. Es betrifft einem nicht so richtig. Also auch kriegt man gar nicht mit, wie viel Gesundheit publiziert wird, ja, also in jedem Magazin, jeder Zeitung, auch in der Zeitung mit den vier Buchstaben. Es gibt so viel Gesundheitsthemen, das ist als Gesunder, überliest man das oder man nimmt es nicht so richtig wahr. Wenn du mal Krebs hattest, dann interessieren dich die Themen viel mehr und deshalb beschäftigst du dich auch tatsächlich damit. Ich beschreibe es manchmal so, dass man jetzt, wenn man diese berühmten zwei Ufer am Fluss sieht, dass man eben jetzt auf der anderen Seite des Flusses ist, bei den Krebserkranken. Vielleicht da nochmal ein Unterschied bei den Krebsüberlebenden, aber das ist so eine Sache, die bleibt einem im Kopf. Und durch das, dass wir Bücher geschrieben haben, die beiden, dass wir tagtäglich fast an dem Thema noch dran sind, bleibt es bei uns sowieso bewusst immer im Hintergrund. Und wir haben gerade das zweite Buch ganz bewusst geschrieben, auch durchgekämpft beim Verlag, weil es keine Betroffenheitsgeschichte war, sondern ein Happy End. Und das wollen die Leute manchmal auch gar nicht so gerne hören als die Betroffenheitsgeschichten, zumindest was die Medien angeht. War es uns trotzdem wichtig, ein Happy End Buch zu schreiben, um den Männern auch gleichzeitig mit der Betroffenheit der Geschichte und dem Krankheitsverlauf am Ende auch ein Happy End aufzuzeigen, weil das ist für viele, glaube ich, sehr wichtig, dass man eine positive Tendenz weiter in sich trägt und auch gerade die Menschen, die Hoffnung brauchen und Zuversicht, spiegelt das auch die Geschichte wider und das war uns sehr wichtig.
Ich lerne öfter Patienten kennen, die sagen, also das möchte ich nicht, immer Krebspatient sein. Ich sage, ich hatte Krebs, ich will damit nichts mehr zu tun haben, das liegt alles hinter mir. Und meistens kann man das nicht so gut erreichen. Und ihr habt ja wirklich die Flucht nach vorne angetreten. Und das finde ich eine große seelische Leistung, dass ihr euch über so viele Jahre weiter mit dem Thema auseinandersetzt. Das kostet schon auch Kraft, oder?
Ja, ich denke eigentlich gar keine Kraft. Natürlich Kraft in dem, dass man mehr Termine hat. Aber für uns ist es eine Lebensaufgabe geworden, eine positive Lebensaufgabe. Und wir sagen auch immer, das ist auch eine Art Eigentherapie. Ne? Wir hatten nie einen Psychologen und einen Onkopsychologen gebraucht letztendlich, weil wir uns erstmal sehr, sehr selber viel gestützt haben. Wir haben eine sehr intakte Familie, Kinder, Ehefrauen, die uns da auch natürlich massiv geholfen haben. Aber die Eigentherapie ist auch, dass wir drüber reden. Und das ist das, was viele natürlich verdrängen, beziehungsweise verdrängen wollen, diese Krebsdiagnose, oder die am besten auch erst gar nicht zum Urologen gehen, weil sie Angst haben, es wird was gefunden. Das ist ja manchmal schon die Idiotie des Ganzen. Und da sind die Männer natürlich extreme Verdrängungskünstler, obwohl wir Männer eigentlich immer die Starken sein wollen, aber in dem Bereich sind wir wirklich die ganz Schwachen. Und deswegen gilt es gerade den Männern weiterhin, Motivationsschübe zu geben, dass sie das machen, weil die Psychologie spielt natürlich auch eine extrem wichtige Rolle, gerade in sensiblen Themen wie bei Prostatakrebs, weil man zwei Schlagwörter zu hören kriegt, Inkontinenz und Impotenz. Das will natürlich kein Mann hören. Wir wollten es auch nicht hören mit 47. Aber uns funktioniert wieder alles. Wir haben alles soweit im Griff. Und das sind natürlich auch die positiven Meldungen, wenn man früh dran ist und man kann, dann kann man den Krebs, den Prostatakrebs gut heilen.
Also was die Vorsorge angeht, bin ich ganz bei euch. Das Verdrängen ist ein Problem. Fürs Leben mit dem Krebs, finde ich, sollte man die Verdrängung nicht so schlecht machen. Es gibt viele Patienten, denen bringen wir überhaupt das bei, zu verdrängen. Also sprich Pausen zu haben, gedankliche und emotionale Pausen vom Krebs. Aber es scheint für euch ganz gut zu funktionieren, dass ihr euch streckenweise wieder intensiv auseinandersetzt mit dem Thema über eure Arbeit. Aber ihr könnt auch wieder abschalten.
Das konnten wir immer, Gott sei Dank. Ich glaube, sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Also wir sind da auch nicht reingewachsen, weil wir das gelernt hätten, sondern das waren Erfahrungen, die wir hatten. Und die Erfahrung war zum einen, dass wir dazu prädestiniert sind, über was zu reden, was anderen unangenehm ist. Also wir wollten das ganze Thema enttabuisieren, das haben wir geschafft. Deshalb haben wir auch den Weg freigemacht, für viele Männer angstfrei zum Urologen zu gehen. Das war uns wichtig, und vor allem die jungen Männer. Und das andere Thema ist natürlich, dass wir als Zwillingsbrüder sowieso ganz eng beisammen sind. Aber unsere Erfahrung war aber auch, dass gerade drüber reden auch ein Stück weit die Seele befreit. Also wir empfehlen ja nicht jedem, geht zu Markus Lanz oder redet in jedem Podcast über das Thema, sondern oder geht zum Urologenkongress und werdet jetzt in der Urologie bekannt, sondern wir reden darüber, dass man es in der Familie tun sollte. Ja, weil das schon ein Stück weit die Seele befreit. Und wir glauben auch, dass der gesunde Mensch Probleme hat, auf einen kranken Menschen zuzugehen. weil er verunsichert ist, ihn darauf anzusprechen. Ist ihm das recht? Kann ich ihn das fragen? Stört es ihn? Also die Verunsicherung spüren wir. Und wenn aber der Kranke ein Stück weit die Tür öffnet, auf den Gesunden zugeht, dann ist es ein Stück weit einfacher. Das haben wir nicht gemerkt, weil wir uns konnte jeder darauf ansprechen. Und wir haben für jeden eine Antwort gehabt. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man in der Familie darüber redet, gerade mit der Frau auch, mit dem engsten Partner. Und nicht wie viele ins Krankenhaus gehen, sich an der Prostata operieren lassen und sagen, sie haben einen Bandscheibenvorfall. Das haben wir auch sehr, sehr oft erlebt, dass man es komplett verdrängt. Und ich glaube, das ist nicht gut.
Ja. Du sprichst was ganz Wichtiges an, Uli. Ich sage zu meinen Patienten oft, erzieht euch euer Umfeld. Also rechnet damit, dass Leute keine Ahnung von Krebs haben und voller Vorurteile sind und erklärt es den Leuten, wie es für euch ist. Und das habt ihr so praktiziert.
Ja.
Ich würde gerne nochmal zurückgehen an den Anfang zur Diagnose. Da gibt es ein Thema, was unmittelbar nach jeder Krebsdiagnose auftaucht, nämlich die Frage, wie sehr werde ich zum Experten in meiner eigenen Sache? Und ich habe in einem eurer Bücher den Satz gefunden, da habt ihr geraten, ich weiß jetzt wieder nicht, wer es war, Michael oder Uli, alles, was sie im Internet über die Krankheit finden, einfach wegschmeißen und ihrem Arzt vertrauen. Würdet ihr diesen Rat heute so nochmal geben?
Ja, der Rat geht überhaupt eigentlich gar nicht, weil es gibt niemanden, der im Internet noch irgendwas guckt. Ja. Heute gucken die Leute ja sogar, was mache ich gegen Schnupfen im Internet? Ja. Und dann kommen von mal 5 Seiten, was man alles gegen Schnupfen machen kann. Das ist schwierig, aber natürlich ist es so, dass das Internet auch zum Teil verwirrt, weil man selber nicht genau informiert ist über sein eigenes Organ, was die Männer zum Beispiel, hätten wir sagen, immer als Beispiel, wenn ich heute auf die Fußgängerzone in Würzburg gehe und frage 10 Männer, sag mal, die Funktion deiner Prostata, da können 9 damit gar nicht antworten.
Das glaube ich auch.
Ja, und das ist das Hauptproblem, dass natürlich dann kommt die Diagnose und dann guckt man auf einmal Prostatakrebs, was macht man da? Dann gibt es natürlich da verschiedene Operationsmöglichkeiten, es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten. Und da ist es natürlich dann so, dass das natürlich verwirrt, aber man wird keinen finden, der nicht dann doch, wenn eine Diagnose kommt, ins Internet guckt. Aber letztendlich ist das vielleicht auch eine Hilfe manchmal. Aber letztendlich sollte man einen Arzt finden des Vertrauens und dann natürlich auch da genau hinhören, was die sagen. Ja.
Zumal der Mensch einfach immer nach dem Schlechten guckt. Ja, und das ist das Gefährliche am Netz. Also man liest viel mehr aufmerksamer die negativen Folgen, die es sein können, als die positiven. Und das ist das, was es so frustrierend oft macht.
Ja, so ist unser Hirn gestrickt, dass es wirklich nach den angsterregenden Stimuli viel mehr guckt als nach allen anderen. Wir raten schon dazu, ein bisschen in sich reinzuhorchen und zu gucken, was bin ich denn für ein Typ, ne? Bin ich sehr wissbegierig oder nicht? Da gibt's natürlich Unterschiede. Aber grundsätzlich zu sagen, ich empfehle der nächstbesten Empfehlung, das kann man, glaube ich, auch bei Prostatakrebs nicht raten. Also auf einem Urologenkongress hieß es kürzlich, Studien zeigen, dass es ungefähr 7 Jahre dauert, bis die medizinischen Neuerungen, die Innovationen in die Peripherie kommen, also auch in die kleineren Häuser. Und das ist ja schon ein bisschen schockierend. Ne? Das heißt, eine Zweitmeinung sich holen oder auch eine Drittmeinung finde ich eigentlich was ganz Normales. Und im Internet klug überlegen, wo man hingeht. So wie wenn man zum Einkaufen geht, rennt man auch nicht in den nächstbesten Laden. Also es gibt ja wahre Schatzkammern des Wissens im Internet und die Seiten des Krebsinformationsdienstes KID oder der Deutschen Krebsgesellschaft. Das sind ja wunderbare Seiten, evidenzbasiert, unaufgeregt. Da kann man mal so eine Basis für sich schaffen.
Absolut.
Und das andere ist, das wissen wir aus der Forschung zur Bewältigung von Krebskrankheiten. Männer mit Infosuche gut klarkommen. Also die setzen eigentlich mehr auf eine problemorientierte Bewältigung und Frauen eher auf die emotionale Bewältigung. Also die wollen eher auch emotionale Unterstützung, subjektive Erfahrungsberichte und Männer stabilisieren sich darüber, dass sie, Michael, du hast mal gesagt, ich bin geplant vorgegangen, also dass die sich informieren. Das kann Männern auch richtig gut tun. Also deswegen würde ich nicht empfehlen, mach die Augen zu und vertraue dich deinem nächsten Urologen an.
Gut, das war auch vor ein paar Jahren, vor 15 Jahren war das Internet natürlich auch noch anders wie heute. Trotzdem ist es so, dass wir natürlich auch dazu raten, eine Strategie zu entwickeln. Das ist ähnlich wie im Sport. Sportler entwickeln immer Strategien. Dazu gehört natürlich, was du gerade gesagt hast, eine Zweitmeinung, Drittmeinung einzuholen, sich zu überlegen, wenn mich jemand operiert, hat der genug Erfahrung, dass man vielleicht nicht ins kleinste Kreiskrankenhaus geht, um sich die Prostata zu entfernen, sondern dahin, wo Leute sind mit Erfahrung. Und das sind natürlich schon wichtige Aspekte, die man natürlich auch aus dem Internet ziehen kann.
Ja, die nervenschonenden OPs, der Erfolg dieser OPs hängt von der Anzahl der durchgeführten Eingriffe ab. Danach muss man sich erkundigen.
Ja.
Am Anfang, da habe ich, Michael, hast du einmal gesagt, also als die Diagnose kam, ich habe akzeptiert, dass mich das Schicksal ausgesucht hat. Das fand ich einen ganz interessanten Satz. Der kommt von dir, oder? Ja. Erkennst du ihn wieder? Mhm. Ja. Den finde ich deswegen interessant, weil viele Menschen das nicht sagen können, sondern die hadern ja sehr stark. Da taucht die berühmte Warum-Ich-Frage auf. Deswegen würde mich interessieren, gab es das bei euch beiden gar nicht, diese Frage, warum ich, verdammt nochmal?
Na gut, das gab's bei mir auch. Letztendlich habe ich es dann akzeptiert nach ein paar Tagen, aber am Anfang denkt man schon, warum ich? Das, was Uli vorhin gesagt hat, dass man immer liest, der Sportler so und so hat Krebs, na gut, der arme Kerl, ne? Und dann trifft es einem selbst, dann ist schon der Zweifel immer da, warum ich? Aber letztendlich ist es auch ein bisschen Schicksal. Bei uns war es mit Sicherheit auch so ein bisschen eine Genübertragung von unserem Papa, der auch Prostatakrebs hatte. Nachdem meine Diagnose da war, hat der Professor sofort gesagt, ihr Zwillingsbruder muss sofort kommen. Das ist sehr wahrscheinlich, dass er auch sowas hat. Deswegen nochmal an alle Männer, ganz wichtig, wenn in familiären Vorbelastung in der Familie war, was Prostatakrebs angeht, dann muss man noch genauer gucken lassen. Und dann habe ich das aber trotzdem irgendwann akzeptiert. Aber ich habe das akzeptiert, dass der Krebs drin ist, aber ich habe auch nicht akzeptiert, dass er drin bleibt, sondern ich habe gesagt, sofort raus, so schnell wie es geht und gut raus. Und das war für mich der erste Aspekt.
Ich würde gerne noch eine kleine Lanze brechen für die Männer, die nicht ganz so viel Glück im Unglück haben wie ihr. Michael, du hast davon gesprochen, raus mit dem Tumor. Das ist ja ein starker Impuls, kennt man auch von anderen Krebserkrankungen. Aber viele Männer mit Prostatakrebs sind darauf angewiesen, mit dem Tumor im Körper weiterzuleben. Und das ist natürlich nochmal ein Thema für sich. Aber ich kann nur sagen, aus Sicht der Psycho-Onkologin, das kann man lernen. Das kann man akzeptieren. Man kann das Körperbild so verändern und man muss halt da mit anderen Bildern arbeiten und nicht, da ist was Schreckliches in meinem Körper, das muss raus, sondern ja, eine versöhnlichere Haltung kriegen und also das kriegt man hin, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Können wir noch mal ganz kurz auf die OP gucken? Also ich habe mir so angelesen, das ist ja kein kleiner Eingriff. Mich würde interessieren, wie wacht man denn eigentlich auf nach so einer Prostata-OP?
Also ich bin einen Tag vor meiner Operation, bin ich noch um die Außenalster gejoggt. 70 Minuten. Dann bin ich zu Markus Lanz in die Sendung mit dem Professor Huland und meinem Zwillingsbruder. Wir haben den Abend vor meiner OP aufgezeichnet, die Sendung. Nicht wissend, wie geht die Operation aus oder wie ist mein Verlauf nach der Operation. Das war mir auch bewusst. Wir haben das ja auch alles filmen lassen damals als Dokumentation. Es war uns aber zu dem Zeitpunkt auch klar, es ist egal, wie es ausgeht, es muss jemand darüber berichten, es muss auch öffentlich gemacht werden, weil wir im Familienkreis, Freundeskreis, Bekanntenkreis festgestellt haben, dass die Männer einfach unwissend sind über ihr Organ, Prostata und was man da zu tun hat. Und das hat uns dann auch ein Stück weit geschockt, so dass wir uns dann auch dazu entschieden haben, ein Buch zu schreiben, aufzuklären und dabei zu bleiben. Dass wir jetzt 15 Jahre dabei sind bei dem Thema, das hätte uns vorher auch niemand gesagt, hätten wir das alle erträumt, dass wir die Prostata-Zwillinge Deutschlands werden. Auch das war in unserem Lebensplan nie vorgesehen, aber, und dass wir im Urologenkongress bekannter sind mittlerweile wie in der Handballhalle. Auch das wussten wir nicht, aber es macht Spaß, die Aufklärung mitzubetreiben. Und die Operation ist so, dass man, ich bin gesund ins Krankenhaus gefühlt und topfit, weil ich mich gut vorbereitet habe auf die Operation und war dann danach erstmal krank. Also ich bin krank, heißt, ich bin wie ein alter Mann über den Flur gelaufen, weil wir wurden offen operiert damals. Es war ein heftiger Eingriff, wie es manchmal heute minimal wieder invasiv ist mit der Da Vinci-Methode.
Körperlich, wie ging es dir, Michael, nach der OP?
Also es war schon so, dass es die Operation ist schwierig, die dauert ja auch eine Weile und letztendlich ist ein großer Eingriff, der dann auch zur Folge hat, dass man erstmal ein paar Tage einen Katheter auch tragen muss in der Blase, dann wird er irgendwann gezogen nach 10 Tagen oder heute glaube ich nach 8 Tagen schon und dann kommt das nächste Problem, hält die Blase, weil die Harnröhre ja auch durchschnitten wird und das sind so Faktoren, die dann eigentlich ganz wichtig sind, dass man am Schluss dann gut trainiert ist, dass man das Wasser halten kann. Und wir haben uns damals gegen eine Kur entschieden, also eine klassische Kur, wo alle Prostata-Patienten sich gegenseitig begegnen, sondern ich habe gesagt, wenn alles gut geht, dann gehe ich erstmal 3 Wochen in die Sonne und bin dann nach Fuerteventura geflogen. Und die hat es dann ähnlich gemacht und habe gesagt, okay, das bist du am Strand in der Badehose, da kannst du ein bisschen deine Strandspaziergänge machen und das war eigentlich eine optimale Situation und dann so kann man dann, ist man praktisch so nach 4 Wochen, denke ich, mal wieder so weit hergestellt, dass man auch wieder in den Job einsteigen kann.
Okay. Habt ihr damals euch, ihr habt ja gesagt, das konventionelle Reha-Programm, da habt ihr euch dagegen entschieden. Hatte das ein bisschen mit eurer Prominenz zu tun, dass ihr dachtet, in so einer Klinik, dann kennt euch jeder und labert euch jeder an oder?
Ja, wir kannten die Klinik ja nur von Besuchen bei meinem Vater, ja, der 2-3 Mal Reha war. Und das, was wir da gesehen haben, war für ihn damals super. Für uns wäre es nichts gewesen. Wir waren zu jung, glaube ich, für die Vorstellung, nur mit kranken anderen Menschen so lange Zeit zu verbringen. Uns war aber auch klar, dass wir noch so jung waren und so körperlich fit, dass wir Schließmuskeltraining alles auch selbst machen konnten, nach Anleitung, die wir hatten. Was wichtig ist, deshalb ist es für uns heute für Patienten sagen, wenn einer jung ist und topfit und auch der selbst trainieren kann, der eine Schließmuskel auch findet, was ja nicht so einfach ist, denn zu trainieren, dann würden wir ihm auch fällen. Nimm deine Frau, geh mal 3-4 Wochen Urlaub, was du sonst noch nie gemacht hast, da wo es schön ist, wo die Sonne scheint. Und nimmt das mal als Regeneration und Reha wahr. Und bei anderen, die sich sogar entfallen lassen in so einer Obhut, denen tut so eine Reha sicherlich gut, weil da ist der Tag durchorganisiert und das empfehlen wir je nach Typ. Ne?
Das ist eine schöne Formulierung, sich fallen lassen in die Obhut. Als Psychoonkologin würde ich schon sagen, die Reha-Angebote nicht vorschnell vom Tisch wischen. Das ist ja heute nicht mehr Tango und Fango, sondern sind schon sehr spezifische onkologische Reha-Angebote. Also sich das mal anschauen und in Erwägung ziehen dazu, würde ich unbedingt raten.
Ja, zumal ja auch die psychologische Seite da immer eine Rolle spielt bei den Kuren auch, wo man da ein bisschen betreut wird. Und das ist schon ganz wichtig.
Ja, das ist ja oft auch da eine Zeit der Reflexion. Also vorher recherchiert man dreht auf hohen Touren, man organisiert sich die Anfänge der Therapie, die OP und dann kommt man eigentlich erst so zum Nachdenken. Das habt ihr beide schon auch ein bisschen beschrieben. Ich weiß nicht, wer von euch beiden hat die Ayurveda-Kur gemacht, warst du das, Michael?
Das war ich,
ja. Und da hast du ja schon erzählt, ja, es sind Tränen geflossen, Gefühle hochgekommen, mit denen du gar nicht gerechnet hast.
Ja, das war ganz komisch. Ich meine, das war mal unabhängig von der Krebsgeschichte auch noch so eine berufliche Enttäuschung, die ich da erlebt habe. Das kam dann noch zusammen und dann kommt man einfach in so einen Bereich, ist ja letztendlich eine Kur. Natürlich in Sri Lanka war das und trotzdem lag ich da vor allem auf dem Liegestuhl und fing dann an zu heulen. Ich wusste gar nicht, warum eigentlich. Ne? Wir sind beide nah am Wasser gebaut, wir sind halbe Südamerikaner. Ja. Das ist nichts Außergewöhnliches, aber dass man gerade so anfängt zu heulen, sind viele Dinge, die da hochkamen, viele Dinge, die natürlich dann auch verarbeitet werden oder mussten und das war dann so die Ayurveda-Kur und die hat mir dann auch sehr gut getan, muss ich sagen, mal einfach zurückfahren, runterfahren, gesund leben, viele Massagen, viele Eindrücke, Bücher gelesen und einfach mal runtergekommen, das war wirklich eine tolle Erfahrung.
Das klingt.
Er hat sogar ein Bild gemalt, da wusste ich, da lief irgendwas ganz schief.
Hat es aber nicht nachhaltig gehalten, die Malerei.
Aber ich habe es schon so verstanden, es hat euch beide ein bisschen beschäftigt. Wie geht denn das Leben jetzt weiter? Ändert sich der Lebensstil? Bleibt es beim Alten? Und ich glaube, du, Michael, hast ja sehr einen klaren Cut gesetzt. War es so bei dir eher weiterarbeiten, Ablenkung?
Es war schon Arbeiten und Ablenkung. Ich glaube, das gehört auch da dazu. Also wir sagen erst den Leuten, heute geht mal 3 Monate ins Off nach der Operation, weil viele fangen zu schnell wieder an, in den Alltag einzusteigen, gerade wenn es körperliche Arbeit ist. Das tut der ganzen Sache nicht gut. Und ich will auch der Stelle nochmal sagen, dass es schon ein Jahr dauert, bis alles da wieder ist, wo es hingehört. Ja, von Schließmuskel, von der Sexualität des Lebens. Also es ist nicht so, dass es nach 4 Wochen wieder abgehakt ist, so ist es nicht. Das braucht schon eine ganze Zeit. Das braucht auch, ich sag mal, familiäre Mitbetreuung, gerade von der Frau, aber da haben wir uns natürlich auch, das wusste vorher schon, dass die Frauen sehr, sehr einfühlsam und fürsorglich sind in der Sache. Und da muss man auch den Partner voll ins Boot holen, um dass das alles wieder dahin kommt, wo es war. Aber im Grunde genommen habe ich mich von dem Tempo des Lebens etwas, habe ich mir Gedanken gemacht, dass es so nicht weitergehen kann. Weil die Überholspur, von der man redet, die haben wir beide durchlebt. Zu viel Partys, zu immer der Letzte und da noch. Da haben wir uns etwas rausgenommen, uns etwas fokussiert auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, nämlich Familie, Freunde. Auch das Handy nicht 24 Stunden am Start zu haben und das abends auszulassen. Unsere Auszeiten uns zu gönnen und auch zu nehmen, weil man immer denkt, man könnte es nicht. Natürlich kann man es. Und das ist das, was sich bei mir nachhaltig verändert hat. Und das hat sich auch zum Guten hingedreht.
Also, dass man so einen Kassensturz macht und so innehält und die Krebsdiagnose als eine Zäsur sieht, das ist was ganz Verbreitetes. Aber ich wollte gerne als Psychoonkologin anfügen, von zu viel Party kriegt man keinen Krebs, weil ja sehr viele Menschen dann ihren Lebensstil in Frage stellen und so sich fragen, habe ich was falsch gemacht? Und da kann man ja ganz kategorisch sagen, nein, ne? Krebs hat nichts mit Schuld und Falschmachen zu tun. Und auch Raucher sollten sich da nicht zermartern. Ne? Das ist dann nochmal so eine separate Frage.
Ich sage ja auch oft in meinen Motivationsvorträgen, dass die Zeit als Faktor zu sehen ist, ne? Also die Freizeit vor allen Dingen, weil da sind viele Menschen im Moment gefangen in ihrem Job, in ihrem Umfeld, dass man sich einfach die Zeit, die man hat, die Freizeit, nicht nutzt, um dann die Akkus wieder aufzuladen. Und das sind so Faktoren, die bei uns mit Sicherheit der entscheidende Faktor war am Schluss, dass wir gesagt haben, wir fahren ein bisschen runter. Wenn wir Freizeit haben, dann organisieren wir das, planen das. Das, ich glaube, ich mir sage, mit meiner Frau gehe ich dann mal 2 Tage eine Städtereise machen oder gehen einfach mal zur Thai-Massage. Keine Ahnung, irgendwas lassen wir uns immer Gutes tun, Handy ausmachen und dann wirklich oder spazieren gehen. Irgendwie einfach so Dinge, die einem gut tun. Die meisten werden ja vollgelagert, auch am Wochenende mit ihren E-Mails und alles. Das ist natürlich das schon, was dann auch am Schluss die Gesundheit beeinflusst.
Themen und Inhalte der Beiträge obliegen der wissenschaftlichen Freiheit und den persönlichen Meinungen der Referentinnen und Referenten und deren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie wertvolle Anregungen und Gedanken erhalten haben. Sie sind nicht allein. Wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie rein in weitere Folgen von Schau nach vorne.